Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt mit mir auf. Wir sind in Markus Kapitel 5 angelangt bei unserer Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. Markus Kapitel 5. Markus Evangelium Kapitel 5 und wir kommen heute zu einem großen Showdown. Wer so ein bisschen gerne Filme guckt, da könnte man fast sagen, jetzt bräuchten wir so ein Trompetenensemble und so ein bisschen gelbe Schrift, die sich so von unten nach oben über den Bildschirm schiebt. Wer die Anspielung versteht. Genau. Markus Kapitel 5, ich lese die Verse 1 bis 20. In Gottes heiligem Wort. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gadarener. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort in den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000 und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, dasitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus, zu den Deinen, und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. In diesen Tagen gehen viele Leute ins Kino, um einen Film zu schauen, bei dem es um den Kampf Gut gegen Böse geht. Der Film mit der gelben Schrift. Ja? Um die helle und um die dunkle Seite, die gegeneinander im Kampf sind. Und ich glaube, eine Faszination dieses Films liegt darin, dass es nicht nur um Welten und Galaxien geht, sondern es geht um Menschen. Um Menschen wie einen Anakin Skywalker, um sein Hin- und Hergerissensein, um diesen Menschen, der Schlachtplatz ist, dieser zweier Welten. Es gibt viele andere Filme, die auch sich mit ähnlichen Konflikten, dem Kampf zwischen Gut und Böse befassen, wo Superhelden gegen Superbösewichte kämpfen oder Superhelden-Teams gegen Bösewichten-Teams oder irgendein Milliardär aus Gotham gegen irgendeinen Freak und Verrückten aus sonst woher. Überall haben wir diesen Kampf Gut gegen Böse, ein faszinierender Kampf. In der Literatur, ich könnte euch als Deutschlehrer da Bücher über Bücher nennen, wo es um den Kampf geht, Gut gegen Böse. Irgendwie fasziniert uns dieser Kampf. weswegen wir Filme gucken. Und auch wenn wir Zeitungen lesen oder zum Beispiel die Nachrichten einschalten, hat man das Gefühl, die Zeitungen und Nachrichten versuchen uns auch diese Welt, in der wir leben, so ein bisschen in den Kategorien von einem Kampf von Gut und Böse zu erklären. Da gibt es Bösewichter, wie zum Beispiel Trump. Und dann gibt es Helden, wie zum Beispiel Greta. Und Trump gegen Greta, ja, zum Beispiel so. Oder Hongkong gegen China, ja. Ich will auch gar nicht bewerten, ob das jetzt faire Kategorien sind oder nicht, aber dass man diesen Kampf Gut gegen Böse auch in der Welt sieht, das ist schon eine Geschichte, die die Zeitung erzählen wollen. Dieser Kampf Gut gegen Böse fasziniert uns. Und auch diese Geschichte heute, die wir lesen, ist ein Kampf Gut gegen Böse. Aber was sie unterscheidet von allem anderen, von der politischen Weltbühne oder auch von den Filmen, die wir im Kino sehen können, ist, dass dieser Kampf Gut gegen Böse hier nicht auf der politischen Bühne stattfindet oder in den Straßen von New York oder sonst wo, sondern er findet in einem Menschen statt. Er findet in der Seele eines Menschen statt. Ein Mensch ist der Kampfplatz zweier Mächte. Ein Mensch ist das Schlachtfeld der hellen Seite gegen die dunkle Seite. Und diese Geschichte zeigt uns, dass wir, jeder Einzelne von uns, mit diesem Kampf zu tun hat. Nicht irgendwie draußen, sondern hier drin. Und diesen Kampf um die Seele eines Menschen möchte ich mit euch heute betrachten. Und ich möchte mit euch zuallererst anschauen, was ist denn die dunkle Seite? Was ist denn die dunkle Seite und welches Ziel hat sie mit dem Menschen, um ihn zu erobern und ihn sein zu machen? Zweitens möchte ich mit euch betrachten, wie sieht es mit der hellen Seite aus, der Seite des Lichts? Was hat sie mit dem Menschen vor? Was tut sie mit diesem Besessenen und mit dir und mit mir? Und die dritte Frage, die ich stellen möchte, ist, warum fällt es den Menschen in dieser Geschichte und überhaupt in den Evangelien so schwer, sich der hellen Seite anzuschließen? Wo wir doch in den Filmen immer mitfiebern, ja? Komm, werde gut, werde gut. Warum fällt es den Menschen so schwer in den Evangelien und in dieser Geschichte? Steigen wir in unseren Text ein. Im ersten Vers lesen wir, dass sie ans andere Ufer kamen. Ihr erinnert euch, die Apostel, die Zwölf, waren mit Jesus aus Galiläa über diesen See Genezareth abgelegt und wollten ans andere Ufer. Und sie kommen in das Gebiet der Gadarener. Das Gebiet der Gadarener lag im Landesteil Perea. Und Perea war eigentlich nicht mehr Teil von Israel. Das war Heidengebiet, auch überhaupt eine ziemlich wilde und unbehauste Gegend. In Galiläa könnt ihr euch vorstellen, da gab es schöne Sandstrände, ja, wo die Fischer saßen, ihre Netze flickten, ihre Boote an Land zogen. Perea auf der anderen Seite war geprägt von einer wilden Gegend. Schroffe Felsen gingen nach oben, nur kleine Steinstrände, wild zerklüftet war diese Gegend. Dort lebten Juden. Das war alles mal ehemals jüdisches Siedlungsgebiet gewesen, aber seit dem Einfall der Assyrer 600 vor Christus, die hatten dort viele Heiden angesiedelt und so ein bisschen war dieser Landstrich geworden wie Samaria, eine Mischgegend. Juden hatten sich mit Nichtjuden vermählt und hatten viele Gebräuche von den Heiden übernommen und die kümmerten sich nicht mehr drum, was sagt die Tora, was ist der Gott Israels oder die sind nicht mehr in irgendwelche Synagogen gegangen oder sowas. Für die war Judentum eigentlich nichts mehr. Das sieht man ja auch, in dieser Gegend gibt es Schweineherden. Schweine galten ja bei den Juden als große Gräuel. Das Alte Testament benannte sie als unreine Tiere. Und dort gibt es Leute, die damit Geld machen, Schweine zu hüten. Ja? Sieht man schon daran, eine ganz andere Gegend. In Israel wäre das unvorstellbar gewesen. Durchmischtes Volk, Judenvolk, ehemalige Juden, die dort eben wahrscheinlich die Schweine hüteten und dort lebten. Und nun passiert Folgendes, und ihr müsst euch so ein bisschen die Stimmung vorstellen. Ja? Also wir lesen in Kapitel 4, 35, dass es Abend war, als sie aus Galiläa losfuhren über den See. Der Weg von der galiläischen Seite des Sees bis zur Peräischen braucht ungefähr 3 Stunden mit dem Boot. Zwischendrin, ihr erinnert euch, gab es noch den riesigen Sturm. Also brauchten sie etwas länger. Es werden die Morgenstunden gewesen sein. Und jetzt stellt euch vor, See Genezareth, das Boot schaukelt, den Jüngern steckt noch der Schrecken der Nacht in den Gliedern, wo ihr Boot fast gesunken ist. diese Frage, die sie quält, wer ist dieser Mann, der da mit uns reist, der dem Wind und den Wellen gebietet zu schweigen? Wir haben gedacht, wir kennen ihn, wir gehen schon so lange mit ihm unterwegs, aber wir kennen ihn scheinbar nicht. Wer ist dieser? Und die Nebelschwaden ziehen vielleicht übers Land und es taucht auf diese Küste, zackige Felsen. Und sie legen an und plötzlich ertönt ein markerschütternder Schrei. Ein Kreischen, vielleicht fast ein tierischer Laut. Und auf einmal kommt jemand auf sie zugerannt, oben aus den Felsen. Der Evangelist Lukas erzählt uns von der gleichen Geschichte und berichtet uns, dass dieser Besessene, der da auf sie zugerannt kommt, nackt war. Ein nackter Wahnsinniger kommt wahrscheinlich kreischend und schreiend auf sie zugerannt. Wie aus einer Horrorstory. Dieser Besessene ist wirklich ein Abgrund menschlicher Existenz. Er ist ein Monster von einem Mensch. Markus erzählt uns viel über ihn. In Vers 2 erfahren wir, dass er sogleich aus den Gräbern zu ihnen lief. Das heißt, er wohnte in den Gräbern. Vers 3 steht, dass er seine Wohnung in den Gräbern hat. Ein Mensch, der in den Gräbern wohnte. Warum wohnen Menschen in den Gräbern? Nun, damals mit den schlimmsten Verbrechern, mit den wahnsinnigsten Leuten, die in einer Gesellschaft nicht mehr bändigbar waren wie dieser. Da gab es eben damals keine Anstalten, keine Zwangsjacken und Mittelchen, die man den spritzen konnte, die wurden verbannt. In die Gräber, an unreine Orte. So einer war das. Ein Ausgestoßener, wahrscheinlich ein Räuber, deswegen stürzte er gleich auf das Boot zu, als es an Land ankam. Es war wahrscheinlich ein Freudenschrei oder was auch immer. Damit verdiente er wahrscheinlich sein kleines bisschen Lebensunterhalt, Seefahrer und unvorsichtige Reisende auszuräubern. Und so rannte er auf sie zu. Er hatte seine Wohnung dort alle Zeit. Markus betont es geradezu. In Vers 5 steht noch mehr, er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern. Also er will das wirklich uns einschärfen. Dieser Mann, das ist nicht irgendwer. Das ist jemand, der in Gräbern lebt. Gräber waren damals nicht so wie heute auf Friedhöfen. Das waren in Felsen gehauene Höhlen. Ja, Jesus wurde auch in einer Höhle, vor die ein Stein gewälzt wurde, begraben. In solchen Höhlen wohnte dieser Mann. Der wohnte dort wirklich, will Markus betonen. Das war eigentlich, wenn man sich so diesen Mann vorstellt, ein lebendiger Toter. Wie so ein Vorgeschmack der Scheol, der Hölle, könnte man sagen. Wie schlimm kann es mit einem Menschen eigentlich werden? Wie tief runter geht es? Dieser Mann ist die Antwort. Diese ganze Geschichte schimmert von Superlativen. Also aus jüdischer Perspektive ist der Ort, an den Jesus kommt, die Spitze der Unreinheit, des Drecks, des Ekels. Es ist das unreine Heidenland. Es ist ein nackter Mensch, der in den Gräbern wohnt. Mit Leichen zu tun zu haben, machte einen rituell unrein. Dieser Mann lebt in einem Land, wo es unreine Tiere gab, Schweineherden, und er selbst lebt ein unreines Leben, die Spitze der Unreinheit. Dieser Mann ist ein Monster von einem Menschen, ein Albtraum, ein lebendiges Beispiel dafür, was die dunkle Seite, die eine Kampfpartei mit einem Menschen vorhat. Und was die mit einem Menschen vorhat, das ist nicht mehr heilbar durch Menschen. Schaut mal in Vers 3 und 4, sehen wir, wie die Leute in den Dörfern versucht haben, dieses Menschen Herr zu werden. Sie hatten ihn mit Ketten gebunden, ging nicht. Er zerriss die Ketten. Sie hatten ihm Fußfesseln angelegt. Er zerrieb die Fußfesseln. Niemand konnte ihn bändigen. Dieser Mann war so schlimm, dass es keine menschliche Lösung mehr gab. Und den Grund erfahren wir auch. Den Grund erfahren wir, weil Jesus uns eine Perspektive eröffnet, die Menschen nicht haben. Wenn Menschen diesen Mann sahen, sahen sie nur einen Störenfried, einen Idioten, einen Wahnsinnigen, einen Schwerverbrecher. Aber Jesus sieht tiefer. In Vers 2 steht, es war ein Mensch mit einem unreinen Geist. Ein Mensch mit einem unreinen Geist. Sein Problem war ein geistliches Problem. Das hat niemand gesehen. Sein Problem war ein geistliches Problem. Und deswegen waren Menschen machtlos. Jetzt dürfen wir uns nicht darauf versteifen, er hatte einen unreinen Geist. Später erfahren wir, dass dieser Mann nicht nur einen unreinen Geist hatte. Dieser Mann war wirklich ein Schwergewicht, was das anging. Aber er hatte auf jeden Fall ein geistliches Problem. Und dieses geistliche Problem hat sich in seinem Leben geoffenbart, wie die Wurzel sich offenbart in der Blüte, in der Frucht. Die Frucht dieses Mannes, das Leben dieses Mannes, war eine absolute Katastrophe. Er war dämonenbesessen. Und jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir von Dämonen reden, dann mögen manche sagen, naja, Dämonen. Dämonen gibt es ja nicht mehr. Sehe ich ja nirgends. Und was sind schon Dämonen? Wir wissen nicht viel über Dämonen. Wir wissen, dass Dämonen gefallene Engel sind. Sehr viel mehr wissen wir nicht drüber und sollen wahrscheinlich auch nicht mehr drüber wissen. Die Bibel sagt deutlich, unser Kampf ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern gegen himmlische Mächte und Gewalten. Aber es wäre sicherlich gefährlich, hinter jeder psychischen Krankheit oder hinter jeder körperlichen Krankheit einen Dämon zu vermuten. Aber zumindest hier war es so. Zumindest hier sehen wir einen Mann, der dieses Problem hatte, dämonenbesessen zu sein. Dieser Mann ist so etwas wie auf Zigaretten ein Warnhinweis. Ja, ihr kennt ja Zigaretten, wenn da irgendjemand eine Zigarettenpackung kaufen will, dann gibt es da drauf immer so eklige Bilder. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Da sind irgendwie Füße, da fehlt ein Zeh oder Beine, da fehlt der Fuß oder operierte Rücken, so riesige Narben auf den Rücken. Und der Raucher mag sich denken, naja, habe ich ja nicht. Ich rauche, das habe ich nicht. Naja gut, das Bild soll dir zeigen, wo dein Rauchen irgendwann mal hinführt. Versteht ihr? Dieses Warnhinweis zeigt, wenn du so weitermachst wie jetzt, dann wird das Ende sein. Lass dich gewarnt sein. Dein Rauchen führt in ganz, ganz schlimme Abgründe. Und dieser Mann ist so ein Zigarettenhinweisschild. Er ist ein Warnhinweis dafür, was die dunkle Seite vorhat, was die dunkle Seite mit Menschen macht. Und was macht sie mit Menschen? Sie treibt sie in Einsamkeit durch ihre Sünde. Dieser Mann war nicht mehr erträglich. Jetzt sind die meisten Leute, die wir kennen, schon noch irgendwie erträglich. Aber denkt mal drüber nach, was Sünde mit Menschen macht. Ungeduld, Meckern, Habgier, das sind immer Dinge, die Leute von anderen trennen. Hier haben wir ein Extrembeispiel. Jemand, der überhaupt nicht mehr auszuhalten war wegen seiner Gewalttat und wegen dem, was der Teufel in ihm gemacht hat. Aber jede Sünde führt in Einsamkeit. Einsamkeit ist eine Sache, die auf jeden Fall die dunkle Seite mit dir vorhat. Zweitens, er war abhängig. Er war ein Sklave, kein Herr mehr über sein Verhalten. Wir sehen selbst, wie sehr er drunter litt. In Vers 5 steht, er schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Das war niemand, der sich auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, ich bin aber ein toller Hecht, ich versetze allen Angst und Schrecken. Das war jemand, der litt unter seiner Verfassung. Der das vielleicht gar nicht wollte, der morgens aufwacht und dachte, was bin ich, warum mache ich sowas? Ich verstehe mich doch selber nicht. Drittens, auch jemand, der seine Identität schon vollkommen an die Sünde verloren hat. Als Jesus ihn später nach seinem Namen fragt, antwortet nur noch der Dämon. Dieser Mann hat überhaupt keine Identität mehr. Er war das geworden, wie er sich verhielt. So wie Lügner irgendwann Lügner werden, weil sie gar nicht mehr aus ihrer Gewohnheit zu lügen rauskommen. Und es gibt viele andere Sünden, die ein genau ähnliches Schema entwickeln. Irgendwann wird es Teil von dir und du denkst dir, das will ich doch gar nicht, aber du bist das geworden. Und dieser Mann ist ein Extrembeispiel dafür. Und das Vierte, was wir feststellen, was der Teufel vorhat mit unserem Leben, die dunkle Seite, ist die Selbstzerstörung. Der Mann schlug sich noch mit Steinen, aber schaut mal, was die Dämonen taten, als Jesus sie in die Schweine schickte. Was taten die Schweine? Sie rannten selbst den Abhang hinunter und stürzten sich in den See. Das ist das Endziel der dunklen Seite. Sie will dich in deinen Ruin treiben und am besten dich selbst dazu benutzen. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber diese Geschichte ist zu extrem. Das hat nichts mit mir zu tun. Du redest hier von Besessenen und von Teufel und von Dämonen. Ich bin nicht unter der Herrschaft des Teufels. Ich nicht, ich wohne nicht in Gräbern und ich schlage mich nicht mit Steinen und ich fall nicht Leute an und raube die aus und mach solche Sachen. Ich bin doch nicht unter der Herrschaft des Teufels. Aber lieber Freund, du musst verstehen, dass die Bibel sehr, sehr schwarz und weiß an dieser Stelle spricht. Es gibt zwei Reiche, das Reich Gottes und das Reich des Teufels, und du bist in einem von beiden. Du hast entweder den Ausweis des himmlischen Bürgertums oder den Ausweis der Welt. Es gibt nur diese beiden. Es gibt keinen Graubereich, keinen Wartebereich, keinen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, Bereich. Es gibt nur diese beiden. In der Geschichte von John Bunyan, die Pilgerreise, ist das sehr schön beschrieben. Alle wohnen in der Stadt des Verderbens. Und es gibt einige, die sich aufmachen ins Königreich. Du bist drin oder du bist draußen. In Johannes Kapitel 8 gibt es eine sehr interessante Begebenheit. Jesus spricht mit Juden und dort steht, es sind Juden, die an ihn glauben. Juden, die an ihn glauben. Nicht irgendwelche kritischen Juden. Juden, die an ihn glauben. Und Jesus sagt diesen Juden, Leute, passt auf, es ist wirklich wichtig, dass ihr auf mich hört und die Dinge tut, die ich sage. Mein Wort ist Wahrheit und die Wahrheit macht euch frei. Und diese Juden sagen, Wahrheit macht euch frei. Was meinst du denn damit? Wir sind doch nicht irgendjemandes Knechte gewesen. Wir sind Kinder Abrahams. Wir sind niemals jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Jetzt bitte ich dich, dass du dich selbst fragst, ist mein Leben ein Leben, in dem es Sünde gibt? Dann ist die Ursache, sagt Jesus, nicht, dass du mal einen Fehltritt gemacht hast, nicht, dass du mal irgendwie was gemacht hast, hast gesagt, hätte ich vielleicht mal anders machen sollen, sondern dein Leben ist davon geprägt, dass du etwas tust, was dein Meister, ein Knecht hat einen Meister, dass du, was der willst, tut. Du bist ein Knecht der Sünde. In Markus Kapitel 3, wir hatten es vor ein paar Wochen in der Predigt, beschreibt sich Jesus als denjenigen, der in das Haus des Teufels eindringt, der den starken Mann, nämlich den Teufel selbst, mit Stricken bindet und seinen Hausrat raubt. Dieser Hausrat, das bist du und ich. Wir sind Gefangene des Teufels. Wir sind seine Sklaven, seine Diener, seine Knechte, bis Christus uns herausrettet. Aber vielleicht sagst du, aber ich bin doch nun wirklich nicht so schlimm. Das ist ein bisschen ein krasser Ausdruck. Hausrat des Teufels, Knechte der Sünde. Ich habe noch keinen umgebracht, bin noch nicht fremdgegangen, habe noch nicht Ehe gebrochen. Ein großer Teil von Jesus' Predigtdienst war, Leuten den Kopf zu waschen und zu sagen, es kommt auf etwas ganz anderes an, als was du denkst. Es kommt auf dein Herz an. Du denkst vielleicht, du hast noch niemanden getötet, aber in deinem Herzen ist das Potenzial da. In der berühmten Bergpredigt sagt er immer wieder zu den Leuten, ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wenn du deinem Bruder zürnst, bist du genauso dem Gericht verfallen. Zorn, genauso schlimm wie töten. Oder ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ja, sagen wir alle, puh, okay, Ehe habe ich noch nicht gebrochen, bin noch nicht fremdgegangen. Aber Jesus sagt, ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus sagt, heb dich nicht ab. Denk nicht, das hat doch nichts mit mir zu tun. Diese Dinge sind Herzensangelegenheiten und dieser wahnsinnige Besessene ist einfach nur eine Zigarettenschachtelwarnung von der Krankheit, die dich befallen hat. Der Teufel ist eine Schlange, der sich verstellt, ein Engel des Lichts, wenn man ihn mit einer Krankheit vergleichen müsste, dann vielleicht mit dem Krebs, der im Untergrund seine Metastasen spinnt. Und wenn man es merkt, dass er da ist, dann ist es meistens schon zu spät. Das Besondere an diesem Besessenen ist nicht, dass er ein Knecht des Teufels ist und wir alle sagen können, na, uns betrifft das ja nicht. Sondern das Besondere an diesem Besessenen ist, dass seine Krankheit sichtbar und weit gediehen ist und bei vielen anderen vielleicht noch im Frühstadium. Deswegen denke nicht, ach, ich bin besser, ich habe mit dem nichts zu tun, sondern erkenne deine Krankheit. Erkenne den Plan der dunklen Seite für dein Leben. Denn wenn du denkst, ich habe mit diesem nichts zu tun, dann hat Jesus auch mit dir nichts zu tun. In Lukas 5 sagt er, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Dieser Besessene hat mit uns allen zu tun. Aber jetzt sagst du vielleicht, okay, du hast recht, ich merke auch das in mir, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es diese Dinge gibt. Dass es diese Dinge gibt, von denen ich merke, ich bin ein Kampfplatz und die dunkle Seite ist da und führt mich auch zu Sachen, die ich eigentlich nicht will. Dinge, die mich in Isolation, in Einsamkeit, die andere leiden lassen, mich leiden lassen, das alles merke ich. Wer kann mich davon befreien? Das bringt mich zu meiner zweiten Frage. Nämlich, was ist mit der anderen Seite, mit der Seite des Lichts, mit der hellen Seite? Jesus tritt hier auf im Kampf gegen den Teufel. Ich habe eben die Arztmetapher verwendet, aber ich muss eigentlich eine Militärmetapher verwenden. Denn die Juden haben immer darauf gewartet, dass ihr Messias kommt und eine große Schlacht führt gegen die Feinde des Volkes Gottes, gegen die Römer. Dass es so eine große Armee gibt, die der Messias um sich sammelt, wie Josua, und dann ziehen sie in die Schlacht gegen die große römische Armee. Das passiert niemals. Aber hier haben wir die Schlacht. Denn in diesem Mann steckt eine Legion. Aber es ist nicht eine Legion von römischen Soldaten. Eine Legion bestand aus etwa 2500 Soldaten, sondern es ist eine Legion der finsteren Mächte. 2000 oder mehr Dämonen stecken diesem Mann im Leib. Denn als er sie ausscheucht, gehen sie in 2000 Schweine und treiben sie in Abhang herunter. Dieser Mann ist eine Ein-Mann-Armee der finsteren Mächte. In ihm hat sich eine Armee versammelt, ein Feldlager des Feindes. Und hier findet ein Kampf statt, der im Alten und im Neuen Testament seinesgleichen sucht. Vielleicht bis auf Offenbarung 21 gibt es keine andere Stelle mehr, wo ein Kampf zwischen der Macht des Teufels und der Macht Gottes in so einem Ausmaß vonstatten geht wie hier. Es ist kein Kampf Messias gegen Römer, es ist ein Kampf Messias gegen Teufel. Und das Besondere daran ist, dass eigentlich gar kein Kampf stattfindet. Ich lese ab Vers 6. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und schrie mit lauter Stimme und sprach: Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm: Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragt ihn: Was ist dein Name? Und er antwortete ihm: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen: Schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Sogleich erlaubte es ihnen Jesus, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000, und sie ertranken im See. Kein Kampf, kein Ring. Bei Mose gegen die Pharao-Zauberer haben wir noch irgendwie einen Wettbewerb. Bei Elia gegen die Baalspriester haben wir noch irgendwie einen Wettbewerb. Hier gibt es keinen Wettbewerb. Es gibt keinen Kampf. Jesus erscheint und der ganze Finsterling tut nur eins. Er fällt vor ihm nieder und betet ihn an. Und hier sehen wir auch, dass dieser Kampf helle gegen dunkle Seite ist. Nicht wie bei Star Wars, das Ringen von Yin und Yang, zwei gleich starke Mächte gegeneinander. Hier kommt der Gott über alles, über Himmel und Erde, auch über die finsteren Mächte. Und er benutzt sie wie sein Geschöpf. Diese finstere Macht wendet sich an ihn in einer Bitte: Quäle mich nicht, bitte schick mich doch in die Schweine. Das sind Dämonen, die bitten: Bitte verweise uns nicht aus dem Land. Dämonen, die anerkennen: Dort ist unser Herr. Viel könnte man sagen über die Bitten der Dämonen. In ihnen zeigt sich, dass sie schon wissen, was am Ende der Tage auf sie wartet, nämlich Qual, und dass sie verwiesen werden aus dem Land, nämlich von der Erde weg, dass ihr Aufenthaltsort irgendwann mal an einem anderen Ort der Qual sein wird. Das bitten sie, soll Jesus nicht tun. Jesus gewährt ihre Bitte und zeigt dadurch an, dass das große Finale, die große Zerstörung des finsteren Reiches des Teufels noch aussteht. Aber lasst uns heute viel mehr drauf schauen, nicht nur auf das, was die böse Macht versucht, mit einem Menschen zu machen, sondern das, was Jesus, die gute Macht, versucht, mit einem Menschen zu machen. In den Versen 18 bis 20 lesen wir von dem, was Jesus für diesen Besessenen tut. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der 10 Städte zu verkündigen, welch große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Die Macht des Teufels ist die Isolation und Zerstörung des Menschen. Das ist sein Ziel. Das Ziel Gottes ist die Wiederherstellung des Menschen. Und diese Wiederherstellung passiert hier in 4 Schritten. Und es sind die 4 Schritte, die Gott im Leben mit einem jeden Menschen geht. Das erste ist, Jesus nennt das Böse in deinem Leben beim Namen. In Vers 9 fragt er: Was ist dein Name? Und er antwortet und sprach: Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Jesus kommt in das Leben dieses Besessenen und er sondert den Bereich aus, der nicht zu ihm gehört. Den Bereich der Sünde, und er benennt das Kind beim Namen. Da gibt es nicht mehr: Ach, ich bin halt so, ich bin halt ein ungeduldiger Mensch, ich tendiere nun mal zum Zorn, ich bin halt etwas feinfühliger, ich bin halt so groß geworden oder was auch immer. Jesus geht hin und benennt das Böse beim Namen. Das ist die Legion und die muss weg von dir. Du bist nicht einfach irgendein Grufti. Es gehört nicht zu dir, dass du dich mit Steinen schlägst. Es ist nicht einfach dein Geschmack, Menschen zu überfallen. Das ist nicht normal. Das bist du nicht und ich benenne es beim Namen. Menschen sind heutzutage nicht mehr bereit, das hinzunehmen. Aber es ist wichtig, dass wir diese Botschaft am Anfang hören. Jesus benennt das Böse in unserem Leben beim Namen. Und die Bibel sagt oft, dass einer der ersten Schritte, Christ zu werden, ist zu bekennen. Im Griechischen heißt bekennen homologeo. Homo heißt gleich, logeo heißt sagen. Das gleiche sagen wie Jesus. Ja, Jesus, du hast recht. Dieser Teil ist Sünde, dieser Teil muss weg aus meinem Leben. Homologeo, das gleiche sagen. Das ist nicht normal, so bin ich nicht, so will ich nicht sein. Du willst es nicht und ich will es nicht. In Johannes Kapitel 7, Vers 7 sagt Jesus zu seinen ungläubigen Brüdern: Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich zeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Das ist der erste Schritt. Das Zeugnis Jesu, dass es Teile in dir und mir gibt, die böse sind, wirklich böse, die weg müssen. Wer das nicht bereit ist anzuerkennen, hat nichts verstanden. Deswegen musste Johannes der Täufer vor Jesus kommen, denn er bereitete die Menschen vor mit der Predigt der Buße. Ihr müsst verstehen, dass ihr nicht okay seid. Es gibt Teile in euch, die kann Gott nicht dulden. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, du musst dich vom Bösen trennen. Du musst nicht nur das Böse beim Namen nennen und dem zustimmen, was Jesus sagt, sondern du musst dich vom Bösen trennen. In Vers 13: Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Entweder stirbt deine Sünde am Ende der Zeiten ohne dich, oder sie stirbt am Ende der Zeiten mit dir. Jesus akzeptiert dich nicht so, wie du bist. Denn so wie du bist, hat Jesus dich nicht ausgedacht. Dieser Mensch konnte nicht so bleiben, wie er ist, und das kann keiner von uns. Johannes Kapitel 8 schildert uns eine Situation, wo eine Ehebrecherin vor Jesus geführt wird. Menschen beschuldigen sie, wollen Jesus versuchen und sagen: Lass uns sie steinigen, Jesus, was sagst du? Jesus sagt: Gut, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Alle gehen weg, überführt von ihrem Gewissen. Am Ende fragt Jesus die Frau: Und, hat dich keiner gesteinigt? Sie sagt: Keiner, Herr. Und dort hört die Geschichte meistens bei vielen auf. Aber dort hört sie nicht auf. Sondern der letzte Satz, den Jesus zu ihr sagt, ist entscheidend. Er sagt: Gut, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Es reicht nicht, dass du erkennst, dass Ehebruch Sünde ist und dass du Familien zerstörst mit deinem Gewerbe. Tu das nicht mehr. Du musst dich trennen von diesem Bösen. Das wird nicht gehen. Zu mir kommen und so bleiben, wie du bist. In Johannes Kapitel 15 vergleicht Jesus Menschen, die zu ihm gehören, mit Reben an einem Weinstock. Und er vergleicht seinen Vater mit einem Weingärtner und sagt, jede Rebe, die Frucht bringt, also jede Rebe, die zu mir gehört, jeder Christ, jeder, der eingepfropft ist in ich, jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt mein Vater, damit sie mehr Frucht bringt. Wie reinigt ein Weingärtner? Indem er schneidet, abschneidet, wegschneidet, das, was tot, unfruchtbar oder falsch und krank ist. Vielleicht sagst du, das klingt mir alles viel zu perfektionistisch und man muss irgendwie ein perfektes Leben führen. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, aber es geht darum, was Jesus den Pharisäern kritisiert. Er kritisierte niemals an den Pharisäern, dass sie heilig leben wollten. Er kritisierte an ihnen, dass sie dachten, sie müssten nicht mehr sich verändern. Sie wären schon da. Gott ist mit ihnen schon zufrieden. Sie müssen nichts mehr tun. Danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner, sondern ich bin okay. Das kritisierte Jesus, dass sie sich nicht vom Bösen mehr trennen wollten. Aber das ist ein notwendiger Schritt, auch bei diesen Menschen. Und drittens, in der wiederherstellenden Kraft Gottes sehen wir, dass Jesus eine neue Schöpfung in diesem Mann erschafft, in Vers 15. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Die Jünger fürchteten sich in der Nacht zuvor, als Jesus einen Sturm zur Stille brachte. Diese Menschen fürchten sich, als Jesus den Sturm dieses menschlichen Lebens zur Ruhe bringt und dieser Mensch dort sitzt, vernünftig und bekleidet. Das ewige Wort Gottes schuf am Anfang der Welt die Schöpfung aus dem Nichts und hier tut er noch ein größeres Wunder. Er erschafft einen neuen Menschen aus dem Chaos. Nicht die Kleidung ist das Besondere, nicht, dass dieser Mensch vernünftig da sitzt, ist das Besondere, sondern dass dieser Mensch ein neues Begehren besitzt. Und das ist der vierte und vielleicht wichtigste Punkt in der veränderten Kraft Jesus. Das vierte ist, dass wir eine neue Schöpfung mit einem neuen Lebensziel sind. Vers 18. Und als er, nämlich Jesus, in das Schiff trat, bat ihn der Besessen gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Vorher rief dieser Besessene, geh weg, quäle mich nicht, was habe ich mit dir zu tun? Und jetzt, bitte, ich will bei dir sein. Wie David in Psalm 84 singt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend woanders. Wie kann man so einen Wandel erklären? Das ist ein Wunder. Das ist das Wunder, was die Bibel mit verschiedenen Begriffen bezeichnet. Neue Geburt, Taufe des Heiligen Geistes, neue Schöpfung, neue Kreatur. Da ist plötzlich ein Mensch, der wie Ruth, die Moabiterin, sagt, wo immer du hingehst, lass mich mit dir gehen. Ich will mit dir gehen, dein Gott sei mein Gott. Da, wo du stirbst, will ich auch sterben. Ich will bei dir sein. Da ist ein Mensch mit neuen Begierden, mit einem neuen Hunger, den er vorher nicht hatte, und einem neuen Ziel im Leben. Dieser Mensch wird zum ersten Evangelisten der Heiden. Jesus schickt ihn aus und sagt, interessanterweise, in dieser Geschichte gibt es unglaublich viele Bitten, die an Jesus geäußert werden. Es gibt eine einzige, die er ausschlägt. Und das ist die Bitte dieses geheilten Mannes. Er sagt, nein, mit mir darfst du nicht gehen. Du bleibst hier. Du wirst der erste Evangelist der Heiden. Ich lasse dich hier. Und überlegt mal, was plötzlich da passiert. Dieser Mensch, der das schlimmste Leben gelebt hat, dessen Curriculum vitae, dessen Lebenslauf eine Katastrophe ist, der niemals irgendwo wieder einen Job als Bäcker oder Färber oder irgendwas kriegt. Dieser Mensch stellt plötzlich fest, es hatte alles einen Sinn. Gott war niemals etwas aus dem Ruder gelaufen. Überlegt mal, dieser Mensch hatte Familie, Leute kannten ihn. Jetzt taucht er plötzlich auf und die sagen, was ist mit dir passiert? Du warst doch verrückt, dich band man doch mit Fesseln, mit Fußfesseln, du wohntest in den Gräbern, wir kannten deine schreckliche Geschichte. Welcher Gott hat dich umgedreht? Was ist mit dir passiert? Und plötzlich wird diese unterste Natur, dieses gescheiterte Leben, macht plötzlich Sinn. Mein Leben ist ein lebendiges Zeugnis für die Kraft Gottes. Und ich stelle mir das Ganze aus der Sicht der Dämonen vor, die gedacht haben, wir haben Jahrzehnte auf diesen Mann eingehämmert, ihn zu zerstören und müssen jetzt feststellen, unser ganzes Hämmern war das Schmieden des schärfsten Schwertes für Gott, was man sich vorstellen kann. Dieser Mann wird im Gebiet von Perea in den 10 Städten gewütet haben als Evangelist. Und wenn er gestottert hat, das war egal, dass die Leute diesen Mann bekleidet, vernünftig, gesehen haben. Allein deshalb würde ausreichen, um sie staunend zu machen, welches Erbarmen Gott an den Menschen hat. Was muss das für ein Gott sein, dass er sich über so jemanden erbarmt? Unfassbar. Unfassbar. Ein neues Leben, eine neue Schöpfung mit einem neuen Dienst, einem neuen Begehren. Ein Sohn ist geboren, nicht aus dem Willen eines Vaters, sondern aus dem Willen Gottes. Und ich frage dich, ist das in deinem Leben auch passiert? Hast du diese 4 Schritte kennengelernt? Dass Gott dir Sünde in deinem Leben aufzeigt. Dass Gott Sünde aus deinem Leben verbannt, es dir schwer macht, immer schwerer macht. Dass Gott deine Gesinnung wandelt, dir ein neues Lebensziel schenkt. Wenn ja, dann ist diese Hoffnung auch dein, dass alles Sinn macht. Auch der ganze Mist in deinem vorherigen Leben, wo der Teufel dich geschlagen und geplagt hat, war alles nur Schmieden des Schwertes, das Gott benutzt. Wenn du das nicht erlebt hast, dann wird es dir nicht helfen, dass du in einer christlichen Familie groß wirst. Dann wird dir kein Übergabegebet, keine Taufe, kein Gottesdienst und keine Mitgliedschaft in der reformierten Baptistengemeinde Basel helfen, dich zu retten. Aber jetzt weiß ich, was kommen wird. Der Teufel wird zu manchen kommen und sagen, was ist das für eine Predigt? Wer kann sie hören? Der will dir was wegnehmen. Der will dein Leben verändern. Das geht zu tief, das ist zu radikal, das ist einfach zu... Komm, lass gut sein. Sei höflich. Nick, sag ja, Papa, ja, Mama. Aber schick diese ganzen Gedanken freundlich nach Hause. Und weißt du, warum ich das weiß? Weil das genau die Strategie des Teufels damals war. Wir lesen die Verse 14 bis 17. Die Schweinehirten nämlich flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie, das heißt diese ganzen Bewohner dort, gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, dasitzen, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Diese Menschen hören von dem, was da passiert ist. Markus betont, dass sie von den Schweinen hörten. Eine riesige finanzielle Katastrophe. Na, die wussten schon, dass das wahrscheinlich nicht in Ordnung war, als Juden Schweine zu halten. Und sie sehen einen Jesus, der in ihr Gebiet und ihr Leben eindringt und der Menschen verändert. Der Menschen nicht so lässt, wie sie sind, der ihre Sünden zum Thema macht. Und so einen Jesus wollen sie nicht. Sie wenden keine Gewalt an, sie bleiben respektvoll. Sie sind nicht wie die Juden in Jerusalem, die Kreuzige schreien, oder Juden in Galiläa, die Steine aufheben und Jesus steinigen wollen. Nein, sie sind ganz höflich und leise und sagen, bitte lass mich in Ruhe. Ich will so bleiben, wie ich bin. Bitte, Jesus, ich will nicht, dass du dich in mein Leben einmischst. Ich brauche niemanden, der mir sagt, was richtig und falsch ist. Ich bin kein Monster wie dieser Besessene. Ich bin nicht so schlimm und ich brauche auch keinen Retter. Bitte geh weg. Wir feiern dieser Tage Weihnachten und ein Teil der Weihnachtsgeschichte ist der berühmte Satz: Sie fanden keinen Raum in der Herberge. Alles war voll. Und ich glaube, es ist ein Zeichen auch dafür, dass Jesus ganzes Leben davon geprägt war, dass Menschen ihn eigentlich nicht wollten, obwohl er für sie gekommen war. Meine Frage an dich ist, wirst auch du ihm die Tür weisen? Nett und höflich, nicht gewalttätig, lächelnd vielleicht und sagen, vielen Dank fürs Angebot. Aber ich muss nicht gerettet werden. Es gab eine andere Person der Weihnachtsgeschichte, die von Gott überrumpelt wurde. Es war Maria. Eines Tages kommt ein Engel zu ihr und verkündet ihr, dass Gott entschieden hat, in ihr Leben einzudringen. Und zwar sehr direkt. Gott wird in ihr Leben eindringen und er wird sie schwängern. Er wird ihr Leben verändern. Er wird sie schwanger machen ohne einen Mann. Was bedeutet, dass sie vielen Leuten viele schwierige Fragen beantworten muss. Viele Dinge ahnt sie nicht einmal, dass sie auf Reisen sein wird, keinen Raum hat, um zu gebären, dass Schmerzen auf sie zukommen werden, Leiden. Aber Gott wird ihr Leben gebrauchen, das verkündet ihr Gott. Ich weiß nicht, ob ihr all das klar gewesen ist, als ihr das verkündet wurde. Gott wird zu dir kommen. Aber sie machte Raum für ihn. Und ich bete, dass auch deine Reaktion auf das heute Gehörte dies ist, was Marias Reaktion war. Sie sagte, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Amen. Lass uns jetzt noch kurz etwas Zeit nehmen, um im Gebet jeder persönlich vor Gott zu treten. Und dann schließe ich das Gebet ab.